Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Willkommen zu diesen Informationen am Abend, am Tag nach der US-Wahl, die immer noch keinen Sieger kennt. Denn in wichtigen Bundesstaaten wird immer noch ausgezählt. Heute früh hatte US-Präsident Trump trotz des fehlenden Schlussstandes erklärt:
So we'll be going to the US Supreme Court.
Wir werden zum Supreme Court gehen. Wir wollen, dass weitere Auszählungen gestoppt werden. Wir wollen nicht, dass sie irgendwelche gefüllten Wahlurnen um 4 Uhr morgens finden. Für mich ist das ein trauriger Moment. Wir werden diese Wahlen gewinnen und, soweit ich das sehe, wir haben sie bereits gewonnen. Gegen jede Tradition hatte sich US-Präsident Trump also schon heute früh zum Sieger erklärt und er machte so ein Szenario wahr, das mancher befürchtet hatte. Demgegenüber hatte schon zuvor Herausforderer Joe Biden deutlich gemacht, dass er sich selbst auf der Gewinnerstraße sieht.
But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election.
Wir fühlen uns gut, sagt Joe Biden, und wir sind auf dem Pfad, um diese Wahlen zu gewinnen. Über den Stand des Ringens berichten wir gleich aus Washington. Außerdem haben wir dazu Reaktionen aus Deutschland und der EU gesammelt und wir sind zum Interview verabredet mit Thomas Kleine-Brockhoff, Publizist und Amerika-Experte beim German Marshall Fund, einem US-Think-Tank. Daneben haben wir da natürlich auch andere Themen des heutigen Tages im Blick. Den Stand der Ermittlungen in Österreich zum Beispiel nach dem Terroranschlag von Montagabend. Außerdem die Entwicklung in der Corona-Pandemie hierzulande und den Umgang mit dem Teil-Lockdown. Aus diesem Grund entfällt heute auch die Sendung Hintergrund, die normalerweise um 18.40 Uhr läuft. Wir senden bis 19 Uhr. Zunächst nach Washington. Es lässt sich noch nicht viel Sicheres über die US-Wahl zu diesem Zeitpunkt sagen, aber eines steht fest, ein Erdrutschsieg können weder die Republikaner noch die Demokraten für sich verbuchen. Es wird ein äußerst knappes, umstrittenes Ergebnis werden. In vielen noch unentschiedenen Staaten liegen der Republikaner Donald Trump und der Demokrat Joe Biden fast auch noch gleich auf. Zugeschaltet aus Washington ist unser Korrespondent Markus Pindur. Herr Pindur, wie sieht die Auszählung derzeit aus?
Es sieht so aus, dass Biden zumindest laut CNN 227 Wahlmänner sicher hat und Trump 213 Wahlmänner. Und das heißt für Biden, dass gerade der Bundesstaat Maine dazugekommen ist mit 3 Wahlmännerstimmen. Und dann sieht es sehr knapp aus in vielen anderen Staaten, zum Beispiel in Wisconsin. Da liegt Biden knapp vorne mit 0,8%. Das ist immer noch, wie man so schön sagt, too close to call. Das wird man sehen, wie das geht. Aber das Momentum ist auf der Seite von Biden in diesen 3 Midwest-Staaten, in Wisconsin, in Michigan und auch in Pennsylvania. In Pennsylvania, wo die meisten Stimmen zu holen sind, 20 Wahlmännerstimmen, da sieht es allerdings tatsächlich etwas schlechter aus für Biden. Und da ist die Frage, ob er das noch aufholen können wird. Zur Erinnerung, wir sind ja in die Nacht gegangen mit Vorsprüngen von Trump in diesen Bundesstaaten. Und diese Vorsprünge, die schmolzen dann dahin, als nämlich der Übergang kam von der Auszählung der Präsenzstimmen, also der Stimmen am Wahltag, zur Auszählung der Briefwahlstimmen. Und dazu muss man wissen, das sind 2 verschiedene Wählergruppen. Einmal die Präsenzwähler, die am Wahltag wählen gehen. Das sind zu 2/3 Republikaner, registrierte Republikaner. Und diejenigen, die Briefwahl bevorzugen oder frühe Wahl, das sind in der Regel zu 2/3 Demokraten. Das heißt, wenn zunächst die Präsenzwähler ausgezählt werden, dann hatte Trump einen Vorsprung und er schmolz dahin, als dann nach und nach die Briefwähler ausgewählt werden. Biden hat nach wie vor einen, wie man so schön sagt, einen Pfad zu 270 Stimmen. Und dazu müsste er den Staat Nevada halten, wo er einen hauchdünnen Vorsprung hat. Dazu müsste er Wisconsin gewinnen, Michigan, Maine hat er da bereits gewonnen. Und in Arizona liegt er auch vorne. Dann hätte er nämlich insgesamt genau 270 Stimmen. Das wäre hauchdünn, aber hauchdünn wäre auch eine Mehrheit.
Sie haben es angesprochen, die Briefwahlstimmen sind die, die noch ausgezählt werden. Und hier gibt es viele Vermutungen, dass hiervon die Demokraten stärker profitieren könnten. Und diese Demokraten haben Zuversicht geäußert, dass Joe Biden heute noch als Wahlsieger ausgerufen werden könnte. Kommt es dahin? Denn es wird doch immer noch weitergezählt.
Es wird weitergezählt. Es ist too close to call. Es ist einfach zu eng beieinander. Und da kann man vorher keine klare Aussage treffen. Also die stellvertretende Gouverneurin von Michigan hat gerade eben gesagt, dass das offizielle Ergebnis erst in 24 Stunden vorliegen wird. Also ich glaube, das wäre ein bisschen früh, denn es geht dort wirklich um teilweise um Gewinnmargen von unter 1%. Also da liegt dann Biden irgendwie mit 0,8% vorne. Das ist einfach zu eng und da wartet man einfach noch, bis tatsächlich alle Stimmen ausgezählt sind. In Pennsylvania kommt hinzu, dass dort Stimmen, die am 3. November mit Poststempel abgeschickt worden sind und am Freitag erst ankommen, auch gezählt werden müssen, laut Gesetz dort, laut Wahlgesetz. Das heißt, das dauert auch noch eine Weile, bis da das tatsächliche Endergebnis vorliegt.
Wir haben zu Beginn der Sendung ja Donald Trump noch mal kurz im O-Ton gehört. Er sieht sich als Wahlsieger, wirft den Demokraten Fälschung vor, droht mit dem Supreme Court, stellt das gesamte Wahlsystem in Frage. Wie fallen denn die Reaktionen darauf aus?
Also Entsetzen bis Ungläubigkeit kann man, glaube ich, zusammenfassen. Das, was er da gesagt hat, ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Um es genau zu sagen, ist eigentlich gelogen. Er behauptet, es gäbe eine Wahlfälschung in großem Stil in Pennsylvania. Davon gibt es keine Hinweise. Darüber gibt es keine Hinweise. Es gibt keine Belege dafür. Er hat auch keine genannt, wie auch. Und er kann auch nicht einfach so den Supreme Court anrufen. Er muss den Weg durch die Gerichtsbarkeit gehen, wie jeder andere auch. Und dann muss der Supreme Court tatsächlich diesen Fall dann, wenn er den Weg durch die Instanzen genommen hat, dann auch an sich ziehen. Also das ist eine ziemlich haltlose Unterstellung. Und die Biden-Kampagne hat das also ganz klar zurückgewiesen. Und er hat auch aus der Republikanischen Partei von republikanischen Würdenträgern, die ja sonst sehr zum Opportunismus neigten, keine Zustimmung bekommen.
Auch Joe Biden gibt sich bislang ja eher auf der Siegerstraße. Wir haben es gehört. Irgendwann wird ein Ergebnis von den Behörden ausgerufen werden, egal wann. Es wird dann knapp zugegangen sein. So oder so ist das ja schon abzusehen. Ist denn irgendein Zeichen zu erkennen, dass der jeweils Unterlegene dann bereit ist, die Niederlage einzugestehen?
Also Trump traut das jetzt nach diesem Auftritt in der Nacht keiner mehr zu. Das glaube ich nicht, dass er seine Niederlage eingestehen wird. Er wird weiterhin von Wahlbetrug sprechen. Er wird weiterhin seine Anhänger aufstacheln. Und wenn es ganz schlimm kommt, wird das auch tatsächlich zu Gewalt auf den Straßen führen. Und Biden traut man das ohne weiteres zu. Das ist jemand, der sich an Recht und Gesetz hält und auch einen Respekt hat vor dem amerikanischen Rechtsstaat und der Rechtsordnung, die Trump nie an den Tag gelegt hat. Und darüber hinaus weiß man ja auch seit Wochen, mindestens seit Tagen, dass dieser Schritt schon lange geplant wurde, in der Nacht zu einem opportunen Zeitpunkt, wo er gerade vorne liegt, einen bestimmten Bundesstaaten vors Publikum zu treten und zu sagen, ich bin der Wahlsieger, ohne dass alle Stimmen ausgezählt worden sind. Und deshalb traut ihm auch keiner zu, sich in aller Demut hinzustellen und eine Concession Speech, also eine Rede zu halten, in der er seine Wahlniederlage eingesteht.
Sie haben es angedeutet, zu diesem Szenario gehört auch, dass viele Beobachter fürchten, dass es dann zu Protesten, möglicherweise auch gewalttätigen Protesten kommt. Nicht nur von republikanischen Anhängern, sondern von beiden Seiten. Gibt es dafür Anzeichen?
Bis jetzt zum Glück noch nicht. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Das hofft natürlich niemand hier. Aber ganz ausschließen kann das auch niemand und will das auch so recht niemand.
Neben den Präsidentschaftswahlen liefen ja auch Teilwahlen zu Senat und Repräsentantenhaus. Welche Ergebnisse haben wir denn hier?
Also im Repräsentantenhaus könnten die Demokraten einen Nettogewinn von 4 bis 5 Abgeordneten haben. Das ist ordentlich, aber das ist nicht das, was sie selber sich erhofft hatten. Im Senat sieht es anders aus. Da werden wahrscheinlich die Republikaner die Mehrheit behalten, wenn auch nur hauchdünn. aber da sind mehrere Rennen so knapp, dass sie auch noch nicht ausgezählt worden sind. Also die Blütenträume der Demokraten sind auch hier zurechtgestutzt worden.
Wie sehen die nächsten Schritte in diesem Wahlkrimi um die Präsidentschaft aus?
Zunächst mal nicht so, wie Donald Trump sich das vorgestellt hat. Es wird einfach ausgezählt. Es wird weiter gezählt und das wird in den Bundesstaaten nach der Maßgabe der Wahlgesetzgebung der Einzelstaaten geschehen. Und wenn dann die Ergebnisse vorliegen, dann müssen die gemeldet werden. Dann werden die gemeldet von den Gouverneuren und dann können irgendwann die Wahlmänner zusammentreten, das Wahlmännergremium, und den Präsidenten dann wählen tatsächlich. Und dann wird das Ergebnis weitergereicht an den Kongress.
Markus Pindur mit ausführlichen Informationen aus Washington, wo der Kampf ums Weiße Haus weitergeht. Vielen Dank dafür. Wir wechseln nun einmal weg von den großen Metropolen und gehen in den mittleren Westen, in den nördlichen Bundesstaat Minnesota. Dort hat Joe Biden gewonnen und das recht deutlich. Wir erreichen dort unseren Korrespondenten Thorsten Teichmann. Herr Teichmann, wie reagiert man denn in Minnesota auf diesen Sieg?
Bin da.
Ja, grüße Sie, Herr Teichmann. Wie reagiert man in Minnesota?
Ja, in Minnesota waren gestern lange Gesichter zu sehen, schon in der Nacht bei demokratischen Anhängern. Die haben sich ja vorher nicht eingestanden, dass es gut ausschaut für Biden. Also sie waren schon sehr, sehr vorsichtig, obwohl die Umfragen ja hergegeben hätten, dass Biden hier stark gewinnt. Und dann kamen die ersten Ergebnisse aus Florida und dann war da eben deutlich, das wird ein ganz anderer Abend, als sich das die Anhänger der Demokraten vorgestellt haben. Bei den Anhängern der Republikaner, glaube ich, ist das sehr anders. Ich hatte heute Morgen noch keine Gelegenheit, rauszufahren aufs Land, dort, wo eben vor allem Trump gewählt worden ist in Minnesota. Aber die Vorstellung ist, die haben immer das Gefühl, dass sie übergangen werden oder nicht richtig beachtet. Und da zeigt sich das eigentlich eindeutig wieder, dass die Umfragen nicht stimmten, dass offenbar zu wenig Trump-Wähler mit in diese Gruppe der Befragten angenommen werden. Oder sie haben es nicht gesagt, dass sie Trump wählen. Das sind ja verschiedene Möglichkeiten. Die Umfragen lagen jedenfalls daneben. Und Trump hat sehr stark gewonnen, stärker als das hier in Amerika von anderen vorhergesagt worden ist.
Welche Faktoren haben denn den Ausschlag für den Wahlentscheid gegeben am Ende?
Ja, entscheidend, glaube ich, ist im Moment der Unterschied zwischen Stadt und Land. Also alle Bundesstaaten, die wir uns anschauen, auch in denen jetzt noch ausgezählt wird und wo die Demokraten hoffen, geht es immer noch um die Auszählung von Stimmen in den Metropolenregionen. Und im ländlichen Bereich, dort hat Trump stark gewonnen. Hier in Minnesota teilweise in einigen Wahlkreisen mit 70%. Und wenn wir dann auf Minneapolis gucken, die Stadt in Minnesota, die größte, da liegt Biden vorn mit 70%. Und das heißt, beide sprechen ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen an. Trump eben mit Law and Order, Recht und Ordnung und mit Waffenbesitz und mit ich bin der Beste für die Wirtschaft und ich verstehe etwas von Wirtschaft, das fängt eher im ländlichen Bereich offenbar, und Biden mit einer Vision von einer progressiven Zukunft Amerikas mit Veränderungen, die zum Teil andere Leute, die eben mit Veränderungen nicht Schritt halten können, womöglich auch überfordern und ganz schwierig sind. Und Biden richtet sich an eine Gruppe innerhalb der Demokratischen Partei, die nach vorne preschen will. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die Frage ist, wie diese beiden Gruppen überhaupt miteinander übereinkommen wollen.
Das ist die große Frage. Der tiefe Bruch zwischen Republikanern auf dem Land und Demokraten in den Städten erzieht sich also auch durch Minnesota. Können diese beiden Lager denn in diesem Bundesstaat, nur mal als Beispiel herausgenommen, noch irgendwie ins Gespräch kommen? Oder ist das unversöhnlich und wird unversöhnlich her?
Ja, also man hat es ja die letzten 4 Jahre nicht geschafft. Also die Dringlichkeit und das Bewusstsein dafür ist klar. Aber ganz interessant, ich war vor 3 Tagen hier bei einer Familie, demokratische Anhänger schon immer. Sie sagte, sie hat seit Jimmy Carter immer für die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten gestimmt. Der Sohn geht hier auf die Schule, geht zum Studium hier, studiert hier internationale Studien und sagte dann, ja, ich weiß schon, dass es wichtig ist, dass wir zuhören und miteinander reden, aber das dauert so lang und wir haben keine Zeit, denn die Erde stirbt und Menschen sterben durch Corona. Und da sieht man diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die einen wollen unbedingt nach vorne, die wollen Sachen verändern. Klimaschutz, ganz wichtiges Thema für junge Amerikaner. Das andere ist eben die Gesundheitskrise, Corona, die hier nochmal viel stärker zuschlägt als in Europa. Und die anderen sitzen da und sagen, nee, wir können uns aber gar nicht verändern. Das, was ihr wollt, da können wir gar nicht mithalten, denn das hat mit unserem Leben auf dem Land, in den ländlichen Regionen, in den kleinen Städten nichts zu tun. Und da geht die Gesellschaft derart auseinander, dass man nicht zurückguckt in eine Richtung, sondern dass man einfach versucht, seins durchzusetzen. Und es kann natürlich nicht funktionieren.
Das heißt, am Ende wird ein Lager in Minnesota extrem unzufrieden sein mit dem Kandidaten, der dann am Ende das Rennen macht. Und da gibt es auch keine Brücken?
Nee, genau, das ist ja der Punkt und das sieht man eben auch seit 4 Jahren. Also überzeugte Demokraten haben ein Problem damit, wie eben Trump auftritt, was für Schmähungen er hervorbringt und sind der Meinung, dass alle Anhänger von Trump genauso denken. Und die Republikaner sind der Meinung, dass die Demokraten tatsächlich den Sozialismus in diesem Land einführen. Und das hängt eben damit zusammen, dass man nicht miteinander redet. Deswegen hat man von dem anderen ein Klischeebild und eine Vorstellung, die mit der Realität ja überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist eben schwierig, das zu überbrücken, solange da drunter eben noch Unterschiede liegen, die da heißen Infrastruktur, Stadt, Land unterschiedlich, wirtschaftliche Möglichkeiten. In der Stadt ist es eben deutlich besser, in dieser Corona-Krise einen Job zu haben, wo man zu Hause sitzt und arbeitet. Auf dem Land wird das schon deutlich schwieriger sein. Da muss man trotzdem raus. Also all diese Probleme werden nicht wirklich angegangen in Amerika und deswegen kann die Politik und die Menschen können das nicht überbrücken.
Thorsten Teichmann mit Eindrücken aus dem Bundesstaat Minnesota im Mittleren Westen. Die Erklärung Donald Trumps, sich zum Wahlsieger auszurufen und den Demokraten Wahlbetrug vorzuhalten, hat international Befremden bis Empörung ausgelöst. Viele Stimmen von internationalen Politikern sind zu hören, die auf die Einhaltung demokratischer Standards in den USA drängen. Die deutschen Reaktionen hat Stefan Detjen gesammelt.
Diejenige, die am persönlichsten vom Ausgang der Präsidentschaftswahl betroffen ist, die im letzten Jahr der eigenen Amtszeit dem neuen oder dem alten US-Präsidenten im Oval Office des Weißen Hauses gegenüber sitzen wird, Angela Merkel, schweigt.
Das Ergebnis steht noch nicht fest. Und deswegen für die Bundesregierung kann ich nur sagen, das ist ein Stand der Dinge, den wir nicht kommentieren.
Erklärt Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag in der turnusmäßigen Regierungspressekonferenz. Zumindest am Morgen, kurz nach der Selbsternennung Donald Trumps zum Wahlsieger, war das noch anders. Im ZDF äußert sich eine sichtlich besorgte Bundesverteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.
Das ist eine sehr exklusive Situation. Es ist etwas, was uns insgesamt sicherlich sehr beunruhigen muss.
Ähnlich am Morgen die ersten Einschätzungen von der liberalen und der grünen Opposition. FDP-Chef Christian Lindner und Annalena Baerbock, die Co-Vorsitzende der Grünen.
Es ist eine ganz kritische, ich möchte sagen, eine bestürzende Situation.
Jemand, der selber mal in den USA gelebt hat, natürlich hat man heute in den nächsten Stunden weiter ein mulmiges Gefühl.
Die Reaktionen am Morgen zeigen, in Berlin hatten sich die meisten, aber nicht alle nach den letzten Meinungsumfragen vor der Wahl auf einen deutlicheren Sieg Joe Bidens eingestellt. Nils Annen, SPD und Staatsminister im Auswärtigen Amt, gesteht im Deutschlandfunk.
Ich habe eigentlich mit einem etwas besseren Abschneiden der Demokraten gerechnet. Alle Umfragen haben uns das ja auch wieder nahegelegt.
Diese Voraussagen waren falsch,
hält Alice Weidel, Co-Fraktionsvorsitzende der AfD, entgegen, als am Morgen noch ein Sieg Donald Trumps wahrscheinlich erscheint. Auch die deutschen Medien hätten, ähnlich wie die amerikanischen, mit Ausnahme von Fox News, ein überzeichnetes Bild des US-Präsidenten verbreitet.
Er hat Ergebnisse geliefert. Also er hat das Establishment aufgebrochen. Das war sein Wahlversprechen. Und er hat seine Wahlversprechen eingehalten. Und das kotieren auch die Wähler.
Unabhängig vom Ausgang der Wahl sehen die meisten deutschen Politiker mit Sorge auf die kommenden Tage und Wochen in den USA. Sigmar Gabriel, ehemaliger Bundesaußenminister und heute Vorsitzender des deutsch-amerikanischen Netzwerks Atlantikbrücke, sieht eine schwierige Phase für die internationale Politik voraus.
Wenn die Außenpolitik der USA nur ein Reflex ihrer inneren Spaltung, ihres fortgesetzten Wahlkampfes ist, dann fällt sie aus, das wird die freuen, die das Vakuum füllen wollen. Das sind China, Russland, die Türkei. Europa ist leider zu schwach, um das zu tun, aber das ist jedenfalls für die Welt natürlich sehr schwierig, wenn eine so große Nation wie die USA quasi ausfallen.
Viele Stimmen in Berlin hatten vor der US-Wahl immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Sieg Joe Bidens zwar den Umgangston im transatlantischen Verhältnis verbessern und Gespräche erleichtern würde. Grundsätzlich aber, so lautete eine weit verbreitete Einschätzung, werde die USA auch unter Biden nicht in die alte Rolle der westlichen Schutz- und Leitmacht zurückkehren. Annegret Kramp-Karrenbauer wiederholt die Konsequenz, die jedenfalls verbal in den letzten Jahren zu einem Mantra deutscher Politik geworden ist.
Wir werden sehr viel mehr für unsere eigenen Interessen tun müssen als Deutschland und insbesondere mit den anderen Europäerinnen und Europäern.
Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag, wünscht sich auch für den Fall eines Sieges von Joe Biden ein selbstbewussteres Auftreten der Bundesregierung gegenüber den USA.
Ich hoffe, dass unsere Regierung mal eigenständiger wird und auch mal Nein zu einem Präsidenten sagen kann.
Für FDP-Chef Christian Lindner dagegen gilt vor allem:
Für uns muss das ein Anlass sein, den Dialog mit den USA zu intensivieren, egal wie gesagt, wer im Weißen Haus ist.
Und Außenstaatsminister Nils Anne schließlich beteuert auch an diesem Morgen:
Die Vereinigten Staaten sind und bleiben für uns trotz der in der Tat angespannten und schwierigen letzten 4 Jahre der wichtigste Partner, Verbündete und auch Freund.
Nils an SPD im Beitrag von Stefan Detjen. Und am Telefon ist nun Thomas Kleine-Brockhoff. Er war Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit in den USA und er ist nun Leiter des Berliner Büros des German Marshall Funds. Das ist eine unabhängig finanzierte US-amerikanische Stiftung, die sich die Förderung der transatlantischen Beziehungen auf die Fahnen geschrieben hat. Guten Tag, Herr Kleine-Brockhoff.
Guten Tag.
Wenn Sie einerseits Donald Trump hören mit seiner Herausforderung an das gesamte demokratische System, auf der anderen Seite die harschen Reaktionen aus Deutschland, ist das ein Tiefpunkt sowohl der US-Demokratie als auch der transatlantischen Beziehungen heute?
Naja, also die transatlantischen Beziehungen befanden sich ja im Stadium des Siechtums in den letzten Jahren durch die Tatsache, dass einerseits dieser Präsident Alliierte nicht schätzt und die Bundesrepublik schon gar nicht und andererseits die Bundesregierung transatlantische Konflikte, die es gegeben hat, nicht wirklich abgeräumt hat. Ich kann also nicht genau erkennen, was Herr Gysi meint, wenn man auch mal Nein zu einem amerikanischen Präsidenten sagen soll. Die Bundesregierung hat ziemlich oft Nein gesagt und das ist ein Teil der Verwerfungen, die es im Moment gibt.
Dann gehen wir weg von den transatlantischen Beziehungen, sondern schauen auf das Geschehen in Washington. Legen Sie sich angesichts der knappen Umfragen und beziehungsweise Auszählungsergebnisse fest? Ahnen Sie, wer Präsident wird?
Nein, das kann man nicht. Ich meine, das Bild hat sich ja so, das ist ja ein Krimi, ein Wahlkrimi, wie wir ihn vielleicht in unserer Lebenszeit so noch nicht erlebt haben. Das ist auch nicht eine Krise der Demokratie, sondern zunächst einmal ist es ein Fest der Demokratie. Und dass es jetzt nun eine juristische Auseinandersetzung geben könnte, sogar auch ein Verfassungskonflikt, ist ein, sagen wir mal, ein typischer Donald Trump einerseits. Andererseits ist die Infragestellung teilweise vom Gesetz vorgeschrieben, wenn die Ergebnisse knapp sind. Dann gibt es also das automatische Nachzählen und das Recht beider Seiten, die Sache juristisch überprüfen zu lassen.
Glauben Sie, dass am Ende der Supreme Court hier entscheiden muss?
Das ist jetzt überhaupt noch nicht abzusehen, denn Donald Trump hat ja etwas Ungewöhnliches getan. Er hat die Klage gegen eine Wahl angekündigt, die überhaupt noch nicht fertig ist. Also es ist noch nichts zertifiziert, dass er überhaupt beklagen könnte.
Aufgrund dieser, sage ich mal, doch deutlichen Positionierung Donald Trumps, der in der Tat schon Schritte vorschlägt oder ankündigt, bevor die Wahl entschieden ist, die haben ja auch Zweifel daran geweckt, ob für ihn ein Einlenken überhaupt noch denkbar ist. Können Sie sich irgendeine US-amerikanische Institution vorstellen, die als versöhnt genug wahrgenommen wird, dass am Ende ein solcher Verzicht überhaupt noch denkbar wird?
Das ist ja alles mit Ansage. Donald Trump hat ja seit Wochen gefunkt, genau das, was er jetzt tut. Und genau diese Sorge haben ja viele in den USA gehabt, dass dieses ein zumindest ungewöhnliches oder demokratiezersetzendes Verhalten je nach Situation sein würde. Und genau an der Stelle sind wir jetzt. Dafür gibt es allerdings auch Prozederes. Diese Prozedere hat es auch schon bei der Wahl, die Verwerfung in Florida vor vielen Jahren erzeugt haben, gegeben. Das heißt also, die amerikanische Demokratie hat da schon noch ein paar Möglichkeiten. Das Verfassungsgericht ist erst die letzte von all denen. Ansonsten gibt es die Landeswahlleiter und die Landeswahlgesetze und darum geht es jetzt erstmal.
Hat denn diese Hängepartie am Ende das Zeug zur Staatskrise oder glauben Sie, die gerade auch von Ihnen angeführten Institutionen sind stark genug, um dann am Ende auch ein Ergebnis zu verkünden, das dann zumindest von der Mehrheit akzeptiert wird? Denn darauf kommt es ja immer an.
Ich würde die Frage gern mit Ja beantworten wollen. Die Institutionen sind stark genug und der Prozess ist eingeübt genug. Aber das Ganze bewegt sich ja in einem Kontext. Und der Kontext ist die fortgesetzte Bemühung von Donald Trump, am Recht rumzufummeln und an der Demokratie Zweifel zu hegen, am Wahlprozess Zweifel zu hegen. Das ist das eigentlich Beunruhigende daran.
Joe Biden hatte ja in den landesweiten Umfragen lange Rechte deutlich geführt. Es gab jetzt mehr als vor 4 Jahren immer die Warnung, dass das nichts heißt, weil ja die einzelnen Bundesstaaten entscheiden. Sind Sie dennoch überrascht, dass es wieder ein solches Kopf-an-Kopf-Rennen gibt und sich dieser in den Umfragen gefühlte Vorsprung so überhaupt nicht niederzuschlagen scheint?
Ja, da bin ich überrascht, denn gestern Morgen noch waren sich alle, die sich darauf verstehen, auf das Demoskopische einig, dass Joe Biden 7% vorne liegt, 7-8%. Es sind jetzt 2%, und das Gleiche galt im Übrigen auch alle für die sogenannten Battleground States. Hier liegt ein weiteres Problem der Demoskopen vor. Ganz offenkundig gelingt es nicht, den Unterstützerkreis, den Donald Trump ja nochmal ausgeweitet hat. Das ist ja das Faszinierende, dass die Leute zur Wahl gekommen sind, nicht um Donald Trump zu verhindern, davon gab es auch viele, aber auch um ihn zu fördern und zu unterstützen. Und er hat ja neue Erstwähler mobilisiert. Und das hatten die Demoskopen offenbar nicht auf dem Radarschirm, obwohl sie in den vergangenen 4 Jahren ihre Methodik überarbeitet haben.
Thomas Kleine-Brockhoff war das vom German Marshall Fund. Vielen Dank für das Gespräch heute Abend.
Ich danke Ihnen schön.
Die US-Wahlen haben auch viele EU-Politiker heute Nacht intensiv an den Bildschirmen verfolgt. Der Umgang mit den USA war in den vergangenen Jahren für Brüssel ja nicht einfach. Ein wichtiger Grund dafür waren zahlreiche Handelskonflikte. Deshalb ist es für die EU wichtig, wer die Geschicke in Washington führt. Doch heute standen erst einmal Mahnungen im Mittelpunkt, demokratische Standards zu halten und sich mit Gratulationen zurückzuhalten. Bettina Klein.
Dass Präsident Trump per Gerichtsbeschluss die Auszählung der Stimmen stoppen lassen will, findet der frühere deutsche Botschafter in den USA, Wolfgang Ischinger, beschämend für die amerikanische Demokratie. Eines aber empört ihn noch mehr.
Was für mich aber noch viel beschämender ist, ist, dass die Europäische Union in dieser Stunde sich in einer wirklich grotesken Lage auseinanderdividieren lässt.
Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz bezieht sich damit auf eine Twitter-Meldung des slowenischen Regierungschefs heute Vormittag. Zitat: Es ist ziemlich klar, dass das amerikanische Volk Donald Trump gewählt hat. Gratulation an die Republikanische Partei. Zitat Ende. Janusz Janca machte sich damit Trumps falsche Behauptung zu eigen, er habe die Wahl gewonnen. Er fürchte, so Ischinger im Deutschlandfunk, das sei ein Vorgeschmack darauf, wie Europa künftig auseinanderfällt, wenn es mit Großmächten zu tun hat.
Ich würde also hoffen, dass die Führung der Europäischen Union, der Präsident des Europäischen Rats, die Präsidentin der EU-Kommission umgehend einen Sonderrat der Staats- und Regierungschefs einberufen, damit die Europäische Union in dieser noch unklaren Lage zumindest gemeinsam reagiert oder gemeinsam so lange wartet, bis man auf ein klares Ergebnis auch gemeinsam in welcher Weise noch immer reagieren kann.
Von einem Sondergipfel wegen der US-Wahl ist bisher nichts zu hören. Die nächste Videoschalte der Staats- und Regierungschefs zum Austausch über die Corona-Lage ist für den 19. November angesetzt. Der Ausgang der US-Wahl sollte aber zwecks Abstimmung heute auf Botschafterebene von den ständigen Vertretern in Brüssel besprochen werden. Kein Kommentar zum Tweet aus Slowenien am Mittag von Kommissionssprecher Erik Mamer. Allerdings so viel: Wir warten das offizielle Ergebnis ab und empfehlen das auch allen anderen. Angesprochen auf einen potenziellen Stopp der Auszählung durch höchste Gerichte in den USA, erwiderte Mamer, dies sei bisher ein hypothetisches Szenario, das die Kommission grundsätzlich nicht kommentiert.
Let the process take place in the United States and let's see what comes out of it.
Lassen Sie doch das vorgesehene Verfahren erst einmal stattfinden und sehen, was dabei herauskommt. Scharfe Kritik an Trumps Ankündigung kam indes aus den großen Fraktionen des Europäischen Parlaments.
Wir haben heute miterlebt, wie der amtierende US-Präsident Donald Trump erneut demokratische Grundregeln in Frage stellt. Wenn er nämlich die Auszählung der Wählerstimmen stoppen lassen muss, nur weil er sich zum Sieger erklärt, dann macht das deutlich, dass er Demokratie nur als Instrument der persönlichen Nützlichkeit akzeptiert und damit eben letztlich verachtet.
Sagt etwa der sozialdemokratische Abgeordnete Jens Geier. Einen beispiellosen Angriff auf die amerikanische Demokratie beklagt auch der Grüne Reinhard Bütikofer. Gleichzeitig stellt sich für viele heute die Frage, was die Entwicklungen in den USA für die Europäische Union bedeuten. Und zwar ganz gleich, wer am Ende das Rennen macht. Die Welt kann 4 Jahre Trump nicht zurückdrehen, meint etwa die liberale Abgeordnete Nicola Beer. Auch ein Demokrat Biden würde der EU mehr eigenverantwortliches Handeln abverlangen. Ähnlich Manfred Weber, Chef der konservativen EVP-Fraktion, am Morgen im Deutschlandfunk.
Wir müssen endlich Selbstbewusstsein entwickeln. Europa muss endlich Autonomie entwickeln. Und das ist nicht immer nur einfach und sozusagen banal, weil gerade bei der Frage der militärischen Kapazitäten sind wir heute zu ganz großen Teilen von der NATO-Kooperation mit den Vereinigten Staaten abhängig als Europäer. Und das kann auf Dauer so nicht bleiben.
Für den christsozialen Abgeordneten ist das, was sich in den vergangenen Jahren in Amerika abgespielt hat, auch eine Warnung für Europa. Man müsse darauf achten, dass sich die Gräben und die Spaltung in den Gesellschaften auch hier nicht weiter vertieften.
Aus Brüssel meldete sich Bettina Klein. Angesichts eines noch unklaren Wahlergebnisses in den USA und offenbar unvereinbarer Positionen der Kontrahenten halten sich viele Regierungschefs noch mit Reaktionen auf das Geschehen in Washington zurück. Russland bildet da keine Ausnahme. Stefan Lack aus Moskau.
Politiker aus Russland reagieren teils zurückhaltend, teils kritisch auf den bisherigen Verlauf der US-Präsidentschaftswahl. Von Präsident Putin und Außenminister Lavrov gab es bislang keinen Kommentar zur Abstimmung und dazu, dass sich Donald Trump schon vor dem Ende der Stimmauszählung zum Sieger erklärt hat. Leonid Slutsky, Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss der Duma, dem russischen Parlament, wies in einem Kommentar auf Facebook darauf hin, dass die so wörtlich Show der US-Präsidentschaftswahl noch nicht beendet sei, auch wenn Trump einen Stopp der Stimmauszählung gefordert habe. Schließlich sei auch Biden überzeugt davon, ins Weiße Haus einzuziehen. Die Situation sei unvorhersehbar. Die Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses könne sich noch lange hinziehen. Für die russisch-amerikanischen Beziehungen sei es aber am Ende egal, wer der nächste US-Präsident werde. In jedem Fall würde auch in Zukunft immer wieder die antirussische Karte gespielt, während Russland an der Normalisierung der Beziehung zwischen beiden Ländern arbeite, so Slutsky. Der Chef der kommunistischen Partei Gennady Sjuganov geht von langen juristischen Auseinandersetzungen zwischen den Lagern Trump und Biden aus. Beide würden so den Kampf gegeneinander fortsetzen. Vom schlechtesten aller denkbaren Ergebnisse spricht der Vorsitzende im Duma-Ausschuss für Bildung und Wissenschaft, Vyacheslav Nikonow. Schon jetzt sei klar, dass die Hälfte der Bevölkerung das Ergebnis als nicht legitim betrachte. Eine Polarisierung in Bezug auf die Werte habe es bereits gegeben. Die Kompromissbereitschaft sei gleich null. Zudem hätten viele US-Bürger Waffen im Schrank. Sarkastisch meinte Nikonow, man solle sich jetzt sehr viel Popcorn besorgen und zuschauen, was passieren wird.
Stefan Lack. Deutschlandfunk, 18.42 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend heute in einer verlängerten Ausgabe bis 19 Uhr. Die Sendung Hintergrund entfällt deshalb an dieser Stelle ausnahmsweise. Die chinesische Führung war im Wahlkampf immer wieder von US-Präsident Trump attackiert worden. Sein demokratischer Herausforderer Biden hatte sich Peking gegenüber zwar konzilianter im Ton gezeigt, doch es scheint klar, dass auch er im Falle eines Wahlsiegs den Konkurrenten China eher kritisch behandeln will. Wenig überraschend also, dass auch China sich heute zur US-Wahl erst einmal bedeckt hielt. Ruth Kirchner.
Beim Blick in die Volkszeitung, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei, hat man den Eindruck, China interessiere sich gar nicht für die Präsidentschaftswahl in den USA. In der Online-Ausgabe findet der noch offene Ausgang der Wahl nur unter ferner Liefen statt. Eine Rede von Staats- und Parteichef Xi Jinping zum 14. Fünfjahresplan dominiert die Schlagzeilen. Auch Außenamtssprecher Wang Wenbin ist in der täglichen Pressekonferenz kurz angebunden. Die US-Wahlen sind eine interne Angelegenheit, sagt Wang. China habe dazu keine Position. Das offizielle China hält sich bedeckt. Klar ist, unter Donald Trump ist das chinesisch-amerikanische Verhältnis in den letzten 4 Jahren auf einen Tiefpunkt gesunken. Längst geht es nicht mehr nur um Handels- und Zollstreitigkeiten, sondern um mehr. Dass sich daran in naher Zukunft etwas ändern wird, glaubt in China niemand so richtig, egal wer im Weißen Haus regiert. In den stark zensierten sozialen Medien heißt es heute, egal wer gewinnt in der US-Politik gegenüber China, werde es keine großen Änderungen geben. China müsse vorbereitet sein auf harte Auseinandersetzungen, so ein Kommentar. Und es wird gefeixt über die USA und die Demokratie, und zwar schon seit Tagen. Die US-Wahlen hätten dem globalen Kampf gegen die Corona-Pandemie geschadet, heißt es in der Huangqiao Shibao der Global Times. Die Epidemiebekämpfung in den USA und die Wahlen seien ein extrem schlechtes Vorbild für die Welt. Ob nun Trump oder Biden für China besser wäre, darüber gehen die Meinungen auseinander. Trotz der antichinesischen Rhetorik von Trump wäre eine zweite Amtszeit des Republikaners gar nicht so schlecht für China, glauben einige Analysten. Das würde China mehr Zeit geben, international zur Großmacht heranzuwachsen. Aber auch über die Diskussion in China selbst machen sich einige Online-Kommentatoren lustig. Eine Gruppe von Leuten, die kein Fleisch isst, diskutiert über den Geschmack von Fleisch, ätzt ein Online-Kommentator und schiebt gleich hinterher. Leute, die nicht wählen dürfen, diskutieren über den Ausgang einer Wahl.
Ruth Kirchner über die Nichtreaktion auf die US-Wahl in Peking. Und damit schließen wir erst einmal das Kapitel der Berichterstattung über diese US-Wahl und kommen zu anderen wichtigen Themen des Tages. Am Montagabend war es, da hatte in Wien ein mutmaßlich islamistisch motivierter Attentäter 4 Menschen erschossen, mehr als 20 Personen verletzt, einige schwer. Schließlich wurde er von Polizisten selbst erschossen. Die österreichischen Ermittler suchen fieberhaft nach möglichen Komplizen und wollen die Hintergründe aufdecken. Clemens Fehrenkotte ist unser Korrespondent in Wien, uns nun zugeschaltet. Herr Fehrenkotte, wie ist heute der Ermittlungsstand?
Also die These, die die Ermittler aufgestellt hatten, dass es ein Einzeltäter war, der diese Schüsse und die Verletzungen am Montagabend der Innenstadt zugefügt hat, die hat sich erhärtet. Innenminister Nehammer erklärte heute Nachmittag vor Beginn einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates, dass diese These sich erhärtet hat. Warum? Es seien alle Videos, die mehr von 20.000 Leuten, die an einem Montagabend in der Stadt waren, der Polizei hochgeladen worden sind. Diese Videos seien ausgewertet, zusammen mit anderen Erkenntnissen. Und unterm Strich sagt er wörtlich, dass die Eintäter-Theorie hat sich bestätigt.
Der mutmaßliche Täter war ja vorbestraft. Wird denn nun in Wien das Klagen immer lauter, dass man bei der Beobachtung nach der Haftentlassung versagt habe?
Allerdings, das entwickelt sich mittlerweile zu einem formidablen innenpolitischen Streit, genauer gesagt zwischen dem jetzigen Innenminister und dem ehemaligen Innenminister von der FPÖ, Herbert Kickl. Worum geht es? Es hatte gestern NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung berichtet, dass die slowakischen Sicherheitsbehörden im Sommer dieses Jahres die österreichischen Amtskollegen verständigt hätten, dass der spätere mutmaßliche Attentäter zusammen mit einem Freund in Bratislava, das ist nur eine Dreiviertelautostunde von Wien entfernt, versucht hätte, Munition zu kaufen für eine Kalaschnikow. Diese Daten, dieses Informationsmaterial sei dann also nach Wien gegangen über Europol. Und dann ist jetzt die große Frage, das sagte auch der Innenminister hier, da sei kommunikativ etwas schiefgelaufen. Dann wisse man nicht, was ist mit Informationen geschehen. Denn wenn diese Informationen die österreichische Justiz und vor allen Dingen auch zuständig für vorzeitig entlassene Straftäter erreicht hätte, wäre es zu einer sofortigen Verhaftung gekommen.
Nun hat man ja immer den Fokus darauf gelegt, dass diese Schüsse auch in der Nähe der Wiener Hauptsynagoge fielen. Weiß man mittlerweile, ob wirklich dieser Bezug zur Synagoge, also ein antisemitischer Hintergrund, ein Kernmotiv war oder ist man da noch völlig im Ungewissen?
Nein, dazu gibt es keine verlässlichen Auskünfte, auch gesicherter Natur. Alle bisherigen, sag ich mal, auch Pressekonferenzen der hiesigen Sicherheitsbehörden deuteten kein einziges Mal darauf hin, dass das ein originäres Motiv gewesen wäre. Eher im Gegenteil, dass sie sagten, von diesem Ausgangspunkt aus, dieser kleinen Gasse, an deren Ende unter anderem auch der Stadttempel der jüdischen Gemeinde hier in der Innenstadt in Wien ist, dass das einen Ausgangspunkt genommen hätte. Aber das gibt keinen bislang nachweisbar direkten Zusammenhang dazu.
Das österreichische Parlament plant nun eine Sondersitzung. Was ist da geplant?
In erster Linie das, was wir eben besprochen haben, nämlich die Frage, wieso das österreichische Verfassungsschutzamt diese Information bekommen hat und nichts getan hat. Der ehemalige Innenminister, ich habe es eben kurz erzählt, Herbert Kickl, Fraktionsvorsitzender der FPÖ, wird dann sicherlich morgen das auch noch mal en Detail sagen. Er wirft dem jetzigen Amtsnachfolger von der ÖVP vor, dass er die Öffentlichkeit in die Irre führe, dass der Verfassungsschutz diesen mutmaßlichen Attentäter bis zum Montagabend observiert habe und dass von daher erhebliche Versäumnisse gebe und das möge mal die Regierung erklären. Also das dürfte größtenteils Inhalt der morgigen Sondersitzung des Nationalrates sein.
Es war ein Schock für die Österreicher, die ja über Jahre solche Attentate in Wien nicht erlebt haben. Wie würden Sie die Stimmung heute beschreiben?
Nach wie vor gedrückt und auch bekümmert. Und viele haben schon den Eindruck, dass sie bis zu dem Montagabend, da sich das nicht hätten vorstellen können, dass diese Tatsache eingesickert ist in ihr Bewusstsein, ist etwas, was sie außerordentlich schwer nur mit umgehen können. Ist es tatsächlich bei vielen Menschen zu beobachten oder auch wenn man auch zufälligerweise mit Leuten spricht, dass das etwas ist, was den Verlust des Gefühls einer Unversehrtheit, eines friedlichen Zustandes in Wien, den man immer hatte genießen können über lange Jahrzehnte, dass das vorbei ist.
Informationen nach dem Anschlag von Wien von Clemens Fehrenkotte. Vielen Dank. Der Anschlag von Wien und die US-Wahl, das sind zwei Themen, die heute die Folgen der Corona-Pandemie in der Nachrichtenlage etwas in den Hintergrund haben treten lassen. Doch das heißt nicht, dass sich die Bedrohung durch das Virus hier zu lange abgemildert hätte. Zwar wurden heute keine neuen Rekordzahlen bei den Neuinfektionen gemeldet, aber der Stand bleibt hoch. Für Entwarnung gibt es keinen Grund, meldet Gudula Geuter.
Mit über 17.200 von den Gesundheitsämtern gemeldeten Fällen bleibt die Zahl der Neuinfektionen hoch, deutlich höher als am Mittwoch vor einer Woche. Die bisherige Rekordzahl vom vergangenen Samstag wird aber nicht erreicht. Auch der sogenannte R-Wert, der anzeigt, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt, spricht dafür, dass die Kurve etwas flacher ansteigen könnte. Gestern Abend lag er bei leicht unter 1. Ebenso wie der 7-Tages-Wert, der weniger Schwankungen unterworfen ist. Wegen der hohen Zahl der Infizierten steckten sich trotzdem weiterhin täglich viele Menschen an, betont man im RKI. Klar ist, der Teil-Lockdown spiegelt sich in diesen Zahlen noch nicht wieder. Zwischen Ansteckung, Erkrankung, Test und schließlich der Erfassung liegen 2 bis 3 Wochen. Bis Erkrankte auf der Intensivstation behandelt werden müssen, vergeht noch deutlich mehr Zeit. Auch deshalb gehen Praktiker des Gesundheitssystems fest davon aus, dass die Belastung der Intensivstationen weiter zunehmen wird. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, rechnet in der Passauer Neuen Presse vor, der bisherige Höchstwert werde wohl noch in dieser Woche erreicht. Am 18. April waren über 2.900 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt worden.
Es gibt momentan 2.388 Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Das sind 145 mehr als am Vortag,
betonte am Mittag der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Hanno Kautz.
Insofern können Sie sehen, dass die Zahlen steigen exponentiell.
Auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, Michael Pfeiffer, nannte den Anstieg rasant und bedrohlich. Es fehle zwar nicht an Beatmungsgeräten und Betten, wohl aber an Personal. Er forderte, dass die Personaluntergrenzen in der Pflege gesenkt werden sollten. Im Frühjahr hatten Kliniken so vorübergehend in Teilen weniger Pflegepersonal einsetzen können als an sich vorgeschrieben. Pfeiffer betonte, die Untergrenze halte man an sich für richtig und gut, momentan verschärfe sie aber die Situation. Allerdings warnte Christel Bienstein davor, Pflegekräfte allzu schnell intern zu versetzen. Die Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe verwies in der Rheinischen Post auf die nötige Qualifikation und Erfahrung. Zuerst sollten Kliniken versuchen, Fachpersonal für den Einsatz auf Intensivstationen über Zeitarbeitsfirmen oder einen Freiwilligenpool zu suchen. Angesichts der Belastung fordert die SPD besonderen Schutz für das Klinikpersonal. Mit steigenden Infektionszahlen erhöhe sich auch die Gefahr, dass dortige Mitarbeiter erkrankten, warnte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bärbel Baas. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte außerdem schnelle finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser in Aussicht gestellt, wenn das nötig werden sollte. Der Präsident der Krankenhausgesellschaft Gass erneuerte heute seine Forderung nach einem Ausgleich, wenn der Regelbetrieb vorsichtshalber zurückgefahren werde. Bass mahnte hier zielgenaue Lösungen an. Für Nordrhein-Westfalen wollte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann Prämien für freigehaltene Betten zwar für die Zukunft nicht ausschließen, derzeit aber seien in seinem Bundesland nur 7% der Intensivbetten belegt. Da stehe das nicht an.
Gudula Geuter aus Berlin. In Italien haben die Gesundheitsbehörden heute 30.550 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Das ist kein neuer Rekordwert, aber eine Zahl, die so viele schwere Erkrankungen wohl nach sich ziehen wird, dass das Gesundheitssystem entlastet werden muss. Deshalb hat Italien erneut die Schutzregeln verschärft. Jörg Seißelberg.
Die wichtigsten Änderungen: ab morgen gilt in ganz Italien eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Zusätzlich wird das Land in 3 Corona-Schutzzonen aufgeteilt. In rote, orangene und grüne Zonen, je nachdem wie hoch die Zahl der Covid-19-Infektionen in den jeweiligen Gebieten ist. In den roten Zonen dürfen die Menschen nur noch ihre Wohnung verlassen, wenn sie zur Arbeit oder zum Arzt müssen oder einen anderen triftigen Grund haben. Alle Restaurants und Bars werden hier geschlossen. Für Schüler ab der 7. Klasse gibt es Unterricht nur noch online. Welche Regionen ab morgen rote Zonen sein werden, entscheidet Gesundheitsminister Speranza in Absprache mit den Regionalverantwortlichen. Die höchsten Infektionszahlen haben die Regionen Lombardei und Piemont. Dort stecken derzeit 10 Covid-19-Infizierte mehr als 20 andere Menschen an. Auch Südtirol, Kalabrien und das Aostatal sollen nach Angaben der Zeitung Republika zu roten Zonen erklärt werden.
Jörg Seißelberg. Zum Schluss noch zu einem ganz anderen Thema. Nach längerer Auseinandersetzung hat das Bundeskabinett heute eine Änderung zum Baurecht auf den Weg gebracht. Damit will die Bundesregierung die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren. Für und wider, ob damit die Wohnungsnot gelindert werden kann oder eben nicht, gibt es reichlich. Zusammengefasst hat die Reaktionen darauf Panayotis Gavrilis.
Nach langem Hin und Her und Streit innerhalb der Koalition hat das Kabinett heute den Entwurf zum sogenannten Baulandmobilisierungsgesetz beschlossen. Ein zentraler Punkt: Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln, das soll erschwert werden. Seehofer plante höhere Hürden für die Umwandlung, zog dann zurück, auch weil es Kritik und Druck aus den eigenen Reihen und aus den Ländern gab. Die SPD drohte ihrerseits mit Blockade. Nun also der Kompromiss, den Bundesbauminister Horst Seehofer als Meilenstein der Wohnungspolitik bezeichnet. Auch Sören Barthol, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, zeigt sich zufrieden mit den geplanten Umwandlungshürden.
Wir erleben ja, dass Investoren ganze Mietblöcke kaufen, umwandeln und die Mieterinnen und Mieter, die drin wohnen, verdrängen und am Ende dann für viel Geld wieder weiterverkaufen. Das wird in Zukunft sehr schwer.
So Barthol gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Konkret müssen Behörden in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt eine Umwandlung genehmigen. Dabei legen die Länder fest, wo der Wohnungsmarkt als angespannt gilt. Die Regelung ist zunächst befristet, ähnlich wie die Mietpreisbremse bis Ende 2025. Karin Ley, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, kritisiert im Deutschlandfunk den aktuellen Gesetzentwurf.
Dass die Umsetzung eines Umwandlungsverbotes der Freiwilligkeit der Länder obliegt und mit der Mietpreisbremse wieder auslaufen soll, ist ein fauler Kompromiss. Es verschafft Mieterinnen und Mietern eben nur eine kurze Atempause, aber signalisiert Renditejägern, in ein paar Jahren ist die Umwandlung wieder erlaubt. Und deswegen ist es leider ein fauler Kompromiss.
Grundsätzlich begrüßen Mieterverbände, die Umwandlung in Eigentumswohnungen zu erschweren. Kritik gibt es bei den Ausnahmen. So sind Umwandlungen zu genehmigen, wenn es sich beim Grundstück um einen Nachlass handelt oder wenn der Eigentümer oder die Eigentümerin es zur eigenen Nutzung an Angehörige verkaufen möchte. Geht es nach Rainer Wild, dem Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, so machen die Ausnahmen das Gesetz wirkungslos.
Wir gehen also davon aus, dass hier zwar ein Etikett geschaffen wird, ja, wir schränken die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnung ein. In der Praxis wird es aber wieder massiv unterlaufen werden. Der Verdrängungsdruck wird leider nicht so reduziert werden, wie das noch über den Wohngipfel 2018 versprochen wurde.
Dabei geht es in dem Entwurf nicht nur darum, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu erschweren, auch Bauland soll einfacher bereitgestellt werden, damit Kommunen preisgünstige Wohnungen schaffen können. So bekommen Kommunen länger Zeit, ihr Vorkaufsrecht zu nutzen. Gemeinden sollen Eigentümer und Eigentümerinnen verpflichten können, Grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen. Der Bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Daniel Föst kritisiert das Vorhaben. Statt Eingriffen ins Eigentum und Baubremsen müsse man beim Wohnungsbau endlich klotzen, statt kleckern, so Föst. Das geplante Gesetz bleibt trotz des heutigen Kabinettsbeschlusses umstritten. Dabei gibt es vor allem in der Unionsfraktion Vorbehalte gegen die Umwandlungsbeschränkungen. Abschwächungen sind hier nicht ausgeschlossen. Oder, wie Unionsfraktionsvize Ulrich Lange kommentiert, im parlamentarischen Verfahren werden wir uns dieses Gesetz genau ansehen, so lange.
Panayotis Gavrilis. Und soweit unsere Sonderausgabe der Informationen am Abend an diesem Tag, an dem der Wahlsieger bei der US-Wahl nach wie vor nicht feststeht. Das ist auch Thema eines Kommentars hier im Deutschlandfunk nach 19.05 Uhr und wird im Anschluss auch aufgegriffen in unserer Sendung zur Diskussion ab 19.15 Uhr. Den neuesten Zwischenstand dann ab 22.05 Uhr und um 23.10 Uhr weiteres. Am Mikrofon bis hierher war Silvia Engels. Ihnen noch einen angenehmen Abend.